Und was ist das? Das sind die ziemlich bekifften Beatles, die sich für ihren Soundtrack zum Film Magical Mystery Tour den Spaß machten, zu Puccinis Barbier von Sevilla eine Art von Chorgesang zu improvisieren oder besser gesagt zu verkickeln. Hören wir noch kurz das große Finale. Mehr seltsame Klänge der Fab Four jetzt. Weihnachten vor 50 Jahren wollten die Beatles einen weiteren Höhepunkt ihrer unvergleichlichen Karriere feiern, aber es kam ganz anders. Zum ersten Mal wurden sie von weiten Teilen der Kritik wie vom Publikum in die Pfanne gehauen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer recht seltsamen, fast schon irrwitzigen Geschichte über einen tatsächlich irrwitzigen, manche sagen auch irrwitzigen Film und einen Soundtrack, der herausragende Songperlen enthält, aber auch zwei eher langweilige Stücke und mit insgesamt nur 6 neuen Titeln eine eher bescheidene Ausbeute an kreativer Schaffenskraft damals darstellt. Der von den Beatles selbst gedrehte Fernsehfilm Magical Mystery Tour wurde nach dem Erscheinen vor 50 Jahren von vielen verrissen und wird heute von nicht wenigen gefeiert. Die Soundtrack-Doppel-EP, die in England mit nur 6 Titeln dürftig ausfiel, wurde von der US-amerikanischen Plattenfirma der Beatles mit 5 weiteren Beatles-Songs, die zuvor schon als Singles erschienen waren, zum vollwertigen Album aufgewertet, das dann zumindest in den USA bis auf Platz 1 der US-Charts hinaufkletterte. John Lennon sagte später über die US-Version, Magical Mystery Tour sei eines seiner Lieblingsalben, weil es so verrückt gewesen sei.
And now we're going to play a track from Magical Mystery Tour, which is one of my favorite albums because it was so weird.
Farblich verfremdete Landschaftsbilder bei einem Flug über Islands Gletscher sieht man im Film Magical Mystery Tour zu diesem Instrumentalstück der Beatles Flying, dem ersten Instrumentaltitel, den die Beatles veröffentlichten und dabei als Komponisten alle 4 Bandmitglieder angaben. So gänzlich instrumental blieb der Titel aber nicht, schließlich sangen oder besser schmetterten alle 4 Beatles die textlose Melodie im Stile eines Liederkranz-Männergesangsvereins von anno 1867. So ganz ernst zu nehmen ist diese Musik wohl nicht, obwohl sich in der Schlusssequenz improvisierte Melotronklänge finden, die sich wie Neutöner-Sounds anhören. Hier im Hintergrund ist eine Passage zu hören, die im Film ausschnittweise eingeblendet wird. Und man fragt sich, ist das Avantgarde-Kunst oder kann das weg? Eine ähnliche Frage stellte sich auch das britische Fernsehpublikum, das am 2. Weihnachtsfeiertag 1967 den Beatles-Film Magical Mystery Tour zur besten Sendezeit im Weihnachtsfamilienprogramm gesehen hatte. Alle waren froher Erwartung gewesen, hatten sich einen schmissigen Beatles-Film wie Help oder A Hard Day's Night erhofft und dann das. Ein ausgeflippter Chaosfilm mit wirrer Handlung und ein paar eingestreuten Songs. Wohlmeinende Anhänger attestierten dem zusammengestückelt wirkenden Film den schrägen Charme eines abgedrehten Dada-Gaga-Nonsens-Heim-Videos, das jeder gerne mal gedreht hätte. Aber die weitaus überwiegende Mehrheit der britischen Fernsehzuschauer, denen die gemütliche Weihnachtsstimmung von den Beatles vergällt worden war, reagierte entsprechend gallig und ließ kein gutes Haar an der skurrilen Filmproduktion der Beatles. Auch fast alle Kritiker hatten den Film Magical Mystery Tour verrissen, um nicht zu sagen massakriert. Alle waren sich einig, dieses Beatles-Machwerk war eine Zumutung, fürchterlich, Schwachsinn, Müll. So ereiferten sich die britischen Zeitungen damals. Bei all der bitterbösen, fast schon wütenden Kritik, die sich damals hochschaukelte, wurde allerdings von der Presse völlig übersehen und überhört, dass der Film großartige neue Songs der Beatles enthielt. Das Titelstück zum Beispiel mag zwar hinter der überragenden Qualität des Sgt. Pepper Albums, das ja nur 6 Monate zuvor erschienen war, ein ganzes Stück zurückbleiben, doch als kraftvoller, mitreißender Opener ist der Song allemal geeignet. Das ist eine Einladung, steigen Sie ein, kommen Sie mit auf einen magischen, geheimnisvollen Trip. Wie zuvor schon das Konzept zum Sgt. Pepper Album war auch die Magical Mystery Tour Paul McCartneys Idee. Schon kurz nach dem Ende der kreativ ergiebigen, aber anstrengenden Arbeiten am Sgt. Pepper Album, das in verschiedener Hinsicht als Zenit und Wendepunkt in der Beatles-Entwicklung anzusehen ist, kam Paul McCartney schon mit dieser neuen Idee angerauscht. Und mit Rausch hatte sein Konzept von einem gemeinsamen Ausflug, der mehr flippiger Trip als herkömmliche Busfahrt werden sollte, durchaus zu tun. Ende April 1967, knapp 4 Wochen nach der letzten Sgt. Pepper-Aufnahme, trommelte Paul McCartney die Band im Studio zusammen, um das Titelstück des neuen Projektes Magical Mystery Tour einzuspielen. Er selbst hatte noch nicht viel mehr als die Titelzeile und die Refrain-Akkorde anzubieten, drängte aber aufs Tempo, weil er meinte, seine Bandkollegen müssten beschäftigt werden, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, die den Fortbestand der Beatles hätten gefährden können. Erste kleinere Erosionserscheinungen im Gruppengefüge waren während der Sgt. Pepper-Produktion zutage getreten. George Harrison konzentrierte sich zunehmend auf seine neue spirituelle Orientierung, indische Philosophie und Meditation und schien sich allmählich von den Beatles-Belangen zu entfernen, wohl auch, weil er mit seinen neuen Songideen bei den Ober-Beatles kaum noch durchdringen konnte. Und John Lennon warf viel zu viele Trips ein, war mit seiner Ehe und seinem Leben unzufrieden und suchte nach einer Veränderung und neuen Herausforderungen. Dazu kam noch, dass Johns kreativer Output im Vergleich zum daueraktiven Partner und künstlerischen Rivalen Paul nachgelassen hatte. Eine längere Pause hätte allen zum damaligen Zeitpunkt gut getan. Deshalb waren die anderen 3 von Paul McCartneys Umtriebigkeit, was das neue Platten- und Filmvorhaben Magical Mystery Tour anging, das natürlich noch vor dem Weihnachtsgeschäft 1967 fertig sein sollte, nicht sehr angetan. Die Tatsache, dass nur 6 neue Titel für das Filmprojekt zustande kamen, war ein deutliches Indiz für die allgemeine Erschöpfung. Die wenigen, aber überwiegend hochklassigen Songs kamen freilich bei den Fans und bei vielen Musikerkollegen ausgesprochen gut an, was viele Coverversionen bewiesen. So erschienen zwischen 1976 und 2009 mindestens 8 achtbare Coverversionen des Titelsongs von namhaften Bands und Solisten, darunter im Jahre 1991 von Cheap Trick. Und zum Schluss noch ein kurzes Zitat aus Lennons I'm the Walrus. Auch Cheap Trick coverten Magical Mystery Tour durchaus eigenwillig. Ich hatte es bereits erwähnt, wie schon bei Sgt. Pepper hatte Paul McCartney auch bei der Magical Mystery Tour die Federführung an sich genommen. Die Filmidee kam ihm während eines Kalifornien-Trips, wo er von einer Hippie-Kommune gehört hatte, die in einem verrückt angemalten Bus durch das Land vagabundierte und überall, wo sie Lust hatte, ausgeflippte Happenings veranstaltete. So etwas Ähnliches wollte Paul mit den anderen drei Beatles auch zu Hause in England machen. Mit einem popbunten Bus voller Freaks, Freunden und freischaffenden Darstellern durchs Land fahren, schräge Ideen und spontane Einfälle realisieren, ohne Drehbuch, ohne Absprachen, alles nur nach Lust und Laune. Und mit der Kamera alles aufnehmen, was sich so ergibt oder auch nicht. Und genau so sah dann auch der Großteil des Filmes aus. Ein grell bunter Nonsensstreifen ohne fortlaufende Handlung, zwar mit einigen guten Einzelgags, aber ohne Spannungsbogen oder gar gestaltete Dramaturgie. Was die überforderten Fernsehzuschauer zu sehen bekamen, war im Grunde eine Nummernrevue mit locker aneinandergereihten Slapstick-Szenen, psychedelischen Filmsequenzen, Leerlauflängen und inszenierten Songs, Vorläufer der späteren Videoclips. Diese bunte, schräge, absurd fantasievolle Kaffeefahrt ohne Ziel und Sinn dürfte den Monty Python-Machern gefallen haben und wird heute längst nicht mehr so gnadlos abgestraft wie damals 1967. Fast im Gegenteil. So urteilte das Lexikon des internationalen Films 1995 geradezu enthusiastisch, Zitat, witziger, unerhört rhythmischer Film, in dem die Beatles zahlreiche Liebegewohnheiten der Briten persiflieren, aber auch sich selbst auf die Schippe nehmen. Die Zuneigung der Gesangsgruppe zu den Menschen aus den unteren Schichten ihrer eigenen Herkunft ist deutlich spürbar und macht den Film sympathisch. Und der britische Guardian hatte schon 1968 positiv geurteilt, Zitat, ein inspiriertes, freies Werk, eine absichtliche Parodie auf die Massenkommunikation, eine fantasievolle Moralgeschichte über die Derbheit und die Leidenschaft und über den Stumpfsinn der Beatles-Anhänger, Zitat Ende. Tatsächlich kann man in einigen Sequenzen des Films eine bissig, spöttische, subversive Kritik am blinden Konsumverhalten herauslesen, etwa in der Restaurantszene, die John Lennon als Traumsequenz zum Film beigetragen hatte und in der er selbst als schmieriger Ober auftritt und Tante Jessie, einer äußerst korpulenten Dame, mit einer Schaufel Unmassen von Spaghetti auftischt. Dies ist ein Ausschnitt aus der Szene Aunt Jessie is dreaming about food.
Aunt Jessie's hungry. And she's dreaming. She's dreaming about food. 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 Beautiful food. Oh, lettuce. Food, potatoes. Food, apples. Food, oh, lovely food. Lots and lots.
Thank you.
Blue Jay Way war George Harrisons Songbeitrag zur Magical Mystery Tour, von ihm komponiert im August 1967, also im Summer of Love, als George sich in Kalifornien unter die Hippies gemischt hatte. Blue Jay Way war der Name einer Straße in den Hügeln von Hollywood, wo George eine Villa angemietet hatte. Auf einer Hammond-Orgel, die dort stand, komponierte er die Melodie und Akkorde des Songs. Zu Hause im Studio wurde der Song aufwendig klangtechnisch psychedelisch aufbereitet. Den originellsten und alle anderen überragende Song des ganzen Projektes, der auch Blue Jay Way weit in den Schatten stellte, hatte John Lennon geschrieben. Eines seiner absoluten Meisterwerke, nicht nur des Jahres 1967, war I'm the Walrus, ein Song, der textlich, musikalisch und produktionstechnisch als ein Höhepunkt der psychedelischen Ära der 60er Jahre anzusehen ist. Der verklausulierte Text arbeitet mit Anspielungen und Assoziationen in fast dadaistischer Manier. Die Melodie der Strophen besteht ganz bewusst nur aus zwei Tönen und versucht, die beiden nervigen Töne einer Polizeisirene nachzuahmen. In harmonischer Hinsicht gleicht der Refrain einer Endlosschleife. In stetigen Tonschritten rutschen die Akkorde auf dem Gitarrenhals abwärts und fangen, ganz unten angekommen, oben von neuem wieder an und immer so weiter, vergleichbar den umkippenden Spiegelperspektiven eines MC Escher. Endlos setzt sich dieses Vexierspiel fort, bis der Fade-Out-Regler endlich das akkordische Perpetuum mobile ausblendet. Lennons Text versteigt sich in kosmische Visionen, spielt gleichzeitig Schabernack mit Wortwitzen und verwurstet Kinderreime mit LSD-geschwängerten Assoziationen und einem Zitat aus Lewis Carrolls Gedicht »Das Walross und der Zimmermann«. Wenn man will, kann man zwischen Lennons Nonsenszeilen auch eine, Zitat, »Hasstirade auf England« und eine surreale Attacke auf die normale Gesellschaft herauslesen, so der Beatles-Buchautor Ian MacDonald. Tatsächlich attackierte Lennon in einer Mischung aus Sarkasmus und Spott die Vertreter der Obrigkeit. Pretty little policemen, see how they run. Doch wie ernst Lennon seinen fast dadaistischen Songtext selbst nahm und wie er überall die superschlauen Textausdeuter seiner Songlyrics dachte, verdeutlicht die Zeile: Merkst du nicht, dass der Clown über dich lacht? Nach einer weiteren Stichelei gegen das Kunstbusiness, du hättest sehen sollen, wie sie Edgar Allan Poe getreten haben, taucht gegen Ende sogar Shakespeare auf mit der Klage »O vorzeitiger Tod« aus der Tragödie »King Lear«. Ob Zufall oder Intuition, Lennon hatte im Studio bei der Abmischung von »I'm the Walrus« mit dem Radiosendersuchlauf gespielt und plötzlich das berühmte Shakespeare-Zitat aus einer BBC-Inszenierung des »King Lear« aufgestöbert und sofort in seinen Song eingebaut. Im Grunde nahm er mit diesen und ähnlichen Montageexperimenten die spätere Sample-Technologie vorweg. Das erneut großartige, weil ungewöhnliche Orchesterarrangement von George Martin versuchte erfolgreich, das zerdehnte, fließende LSD-Gefühl für Raum und Zeit wiederzugeben. Und Lennons Stimme klingt wie die eines Schamanen aus dem Jenseits. Vielleicht ist I'm the Walrus der brillanteste, verwirrendste und faszinierendste Song, der John Lennon je gelungen ist. Hier zunächst zu hören mit einem Ausschnitt aus der rohen Probeaufnahme, enthalten im Beatles Anthology Album Nummer 2. Am 5. September 1967 wurde dieser Probedurchlauf von I'm the Walrus aufgenommen, Trotz ein paar spieltechnischer Fehler hat diese Urfassung eine ungemein starke Ausstrahlung, obwohl all die trickreichen, raffinierten Soundbeigaben noch fehlen. Doch das endgültige, grandiose Klangwunderwerk in seiner gültigen Fassung darf hier nicht fehlen. Schließlich ist I'm the Walrus einer der genialsten Songs der Popgeschichte. Und auch der Songschreiber John Lennon war davon überzeugt, dass sein Song auch noch nach 100 Jahren von Interesse sein werde.
I am the Walrus, one of my favorite tracks, because I did it, of course, but also because it's one of those that has enough little biddies going to keep you interested, even 100 years later.
Sitze auf einer Haferflocke, warte, dass der Lieferwagen kommt. Aktiengesellschaft, Unterhemd, saudummer Dienstag. Mensch, du warst ein schlimmer Junge, hast eine lange Schnute gezogen. Und so weiter. Was mag der Dichter wohl damit gemeint haben? Auf jeden Fall wurde dieser Song schon immer hochgelobt als geniales, surrealistisches Songkunstwerk und als der absolute Höhepunkt des psychedelischen Pop schlechthin. John Lennons abgedrehtes Meisterwerk über den Eiermann und das Walross, Gugu Gejub. Speziell diese lautmalerische Zeile hatte Paul Simon 1968 im Song Mrs. Robinson von Simon & Garfunkel zitiert. Der Song I'm the Walrus wurde in der Pop-Rock-Geschichte oft gecovert, so etwa von Oasis, von Frank Zappa, von Bono, auch von Klaus Lage und den Toten Hosen. Hier im Hintergrund ist die großartige Interpretation des Jazz-Gitarristen Al Di Meola aus dem Jahre 2013 zu hören. Berühmt wurde auch die höchst eigenwillige Neufassung der britischen Blues-Rock-Band Spooky Tooth aus dem Jahre 1970, hier aus Zeitgründen nur kurz angespielt. Die britische Band Spooky Tooth übersetzte das psychedelische Klanggebilde der Beatles in einen erdigen Bluesrock, erschienen 1970 im berühmten Album The Last Puff. Im Mini-Album, dem Soundtrack zur magischen, geheimnisvollen Beatles-Tour, steuerte John Lennons Meisterwerk I'm the Walrus die wichtigsten magischen und geheimnisvollen Momente bei. Zu den stilistisch am wenigsten erwarteten Musikstücken des Filmprojektes zählt Shirley's Wild Accordion, eingespielt von der Akkordeonspielerin Shirley Evans, unterstützt von Ringo Starr und Paul McCartney. Als Outtake im Soundtrack nicht enthalten, dafür sieht und hört man bei einer feuchtfröhlichen Szene im fahrenden Bus verschiedene Trinklieder, die von der Akkordeonistin Shirley Evans begleitet werden. Hier ist als kurzer Ausschnitt der rare Outtake Shirley's Wild Accordion zu hören. Diese Akkordeonmusik kennt man nicht und diesen Outtake können auch nur die Bootleg-Sammler kennen. Den folgenden Soundtrack-Song kennt aber wohl jeder. Neben dem plakativen Titelstück und Johns genialem Ausnahmesong I'm the Walrus, neben George Harrisons Blue Jay Way und dem eher unauffälligen Instrumental Flying finden sich zwei hochkarätige Songs von Paul McCartney. Der melodisch reizvoll meandernde Retro-Song Your Mother Should Know und das kleine Song-Meisterwerk The Fool on the Hill. Paul McCartney bediente sich hier wieder mal der schönen und ausdrucksstarken Idee, die Grundtonart zwischen den Tongeschlechtern Dur und Moll in der Schwebe zu halten. Der Refrain beginnt in D-Moll und endet in D-Dur. Die Melodik folgt in ähnlicher Weise dem Wechselspiel zwischen melancholisch klingenden Intervallen und fröhlich anmutenden Tonsprüngen. Sensibel und transparent instrumentiert Paul sein musikalisches Aushängeschild des Mini-Albums mit Flöten und Klavier. Paul McCartney gab seinem Text und der Songgeschichte vom Narren auf dem Berg eine Doppeldeutigkeit zwischen Naivität und Weisheit. Mit dem Fool on the Hill, der auf seinem Hügel sitzt, hinunterschaut und feststellt, dass nicht er der Narr ist, sondern jeder da unten, der hektisch mit den anderen um die Wette rennt, meinte er weise Propheten und indische Gurus, wie etwa den Maharishi Mahesh Yogi, von dem er damals gerade, gemeinsam mit John und George, einen Vortrag über transzendentale Meditation gehört hatte, wovon er sich sehr beeindruckt zeigte. Paul äußerte sich später über The Fool on the Hill, der Song sei seine Antwort auf Angriffe gegen den Maharishi gewesen. Zitat: Die Lästermäuler nannten ihn einen Narren. Ich wollte mit dem Song klarstellen, dass Gurus nicht so lächerlich waren, wie sie vielleicht aussahen. Zitat Ende. Die Textzeile The Man with a Foolish Grin bezog sich offenbar auf eine Eigenart des Maharishi, häufig absonderlich zu kichern. Hören wir den Fool on the Hill zunächst mit einem Ausschnitt aus dem Klavierdemo, das Paul live im Studio aufgenommen hatte, wobei mitzubekommen ist, dass der Song zum Zeitpunkt dieser Demo-Aufnahme noch längst nicht fertig war. Es fehlten noch einige Textzeilen. Und danach folgt die Endfassung.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still. And nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. For he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round.
It was like we were in another phase of our career. You know, we'd done all the live stuff and that was marvellous. Now we were into being more artists. We got more freedom to be artists.
Paul McCartney sagte ganz allgemein über seine Songs zum Film Magical Mystery Tour, das sei eine neue Phase in ihrer Karriere gewesen. Sie hätten nicht mehr live gespielt, sondern hätten nun mehr künstlerische Freiheiten gehabt. Die überdauernde Qualität des Songs Fool on the Hill hat der englische Musikkritiker Ian MacDonald anschaulich beschrieben. Zitat: Die zeitlose Wirkung von The Fool on the Hill erklärt sich aus der paradox anmutenden Mischung aus kindlicher Weisheit und Weltfremdheit. Erzeugt wird dieser Effekt durch die Harmonik, die eine immer wiederkehrende melancholische Stimmung schafft. Die Welt dreht sich in Zyklen von Kampf und Ruhe und die Wolken, die gleichgültig am Himmel vorbeiziehen, werfen ihre Schatten. Zitat Ende. Paul McCartneys Komposition Fool on the Hill wurde und wird von vielen Künstlern gecovert. Darunter sind zu nennen Shirley Bassey, The Four Tops, Petula Clark, Aretha Franklin, Björk, Eurythmics und viele andere mehr. Hier ist kurz angespielt die A Cappella-Version der Swingle-Singers zu hören aus dem Jahre 2002. Der TV-Film Magical Mystery Tour endet mit einer Parodie auf große Fernsehshows und Hollywood-Schinken, mit Tanz und Gedöns, mit einer großen Freitreppe, auf der die Beatles alle im weißen Frack etwas linkisch choreografiert heruntertänzeln, flankiert von Turniertanzpaaren, wobei die Damen ihre überdimensionierten Tüll-Petticoat-Röcke im Takt schwingen. Und das alles dick aufgetragen, zwischen Spott und Spaß inszeniert, zur Musik des nostalgischen Schlusssongs Your Mother Should Know. Und damit geht auch der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 50-jährigen Jubiläum der Magical Mystery Tour zu Ende.
Okay. With Siggy in mouth.
Let's all get up and let's all get up and dance.
dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. It should fade out at the end anyway, so there was enough to fade out. Was that all right?
I am here, you are here, you are me, and we are all together. See how the bride like this when we go to the other day. I'm flying. Yellow man, I'm for the man to come. Complacent faces, the man, and the face grow long. I'm the Eggman. I'm the Eggman. I'm the Wallace.